Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Generalanzeiger Bonn, 8. Januar 2026. Seit fast 11 Monaten läuft vor dem Landgericht Bonn der Strafprozess gegen Kinderpsychiater Michael Winterhoff wegen vielfacher gefährlicher Körperverletzung. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Inzwischen gibt es ein voraussichtliches Datum für das Urteil.
Das war kein Gespräch, das war ein 15-minütiger Monolog seinerseits. Der hat mich rundlaufen lassen. Also ich wäre nicht in der Lage, meine Kinder zu erziehen, die so weit aufs Leben vorzubereiten, dass die eigenständig und selbstständig leben können. Er würde mir dringendst anraten, die Kinder wieder zurück in die Wohneinrichtung zu geben oder zumindest weiterhin bei ihm in Behandlung. Ansonsten könnte er mir schon prognostizieren, dass die irgendwann quasi in der Gosse landen.
Ich habe zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt oder auch nur in Kauf genommen, dass Patienten durch meine Behandlung Schaden erleiden. Ganz im Gegenteil, habe ich mich dafür eingesetzt, diesen aus häufig sehr schwierigen Verhältnissen heraus eine gute Entwicklung zu ermöglichen. Ich wurde beschimpft und bedroht. Ständig standen Journalisten vor dem Haus oder es flogen Drohnen darüber hinweg. Es wurden Eier an die Hauswand geworfen. Wir erhielten in der Praxis Drohbriefe, Drohanrufe und Ähnliches. Dies führte dazu, dass ich aus Angst vor körperlichen Übergriffen schließlich die Polizei hinzuziehen musste. Ein Praxisbetrieb war so nicht mehr möglich.
Man verliert irgendwann den Glauben an die Justiz. Wir haben die ganze Zeit schon immer so das Gefühl, dass eigentlich das Gericht nicht wirklich an der Wahrheitsfindung interessiert ist.
Medizin, Macht, Moral. Der Fall Winterhoff. In diesem Podcast geht es um ein nicht abgeschlossenes Strafverfahren. Der Angeklagte Michael Winterhoff bestreitet die Vorwürfe vollumfänglich. Es gilt die Unschuldsvermutung. Episode 7. Vor dem Urteil.
Hallo zusammen, wir sind zurück mit einer neuen Episode unseres Podcasts Medizin, Macht, Moral, mit dem wir den Strafprozess gegen den Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff begleiten. Und mir fällt gerade ehrlich gesagt auf, dass wir nach sehr langer Zeit zurück sind. Das war mir ja gar nicht mehr so richtig bewusst. Unsere letzte Episode haben wir Ende Juli veröffentlicht. Jetzt sind wir aber endlich wieder da und wollen euch auf den neuesten Stand bringen, was den Prozess angeht und euch natürlich auch einen Ausblick geben, wie es da jetzt weitergehen könnte. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und bei mir im Studio ist wieder Marcel Wolber.
Hallo. Beim letzten Mal haben wir ja ausführlich über das Jugendhilfesystem gesprochen. Da hattest du gesagt, dass du dazu auch noch einen großen Artikel schreiben wirst, oder?
Richtig, und auch das hat da noch eine kleine Ewigkeit gedauert, aber Ende des Jahres war der tatsächlich sehr große und ausführliche Artikel dann fertig.
Wenn ich das richtig sehe, stecken da ja auch noch ein paar Details drin, die wir hier nicht besprochen hatten. Außerdem ganz interessante Grafiken. Also wer sich das anschauen möchte, der sollte unter ga.de/winterhoff schauen. Da gibt's wie immer alle unsere Berichte zu dem Fall. Und für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt's wie immer unser Angebot. Für einen Euro pro Woche bekommt ihr vollen Zugang zu allen Artikeln auf unserer Website und alle Infos dazu findet ihr unter ga.de/podcast-Angebot.
Und wenn ihr uns und diesem Podcast helfen wollt, dann gebt uns bitte 5 Sterne bei Spotify und bei Apple Podcasts, abonniert den Podcast, folgt ihm, aktiviert bei Spotify die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst, teilt unsere Episoden auf Social Media und diskutiert natürlich immer gerne mit uns per Kommentar bei YouTube oder Spotify oder ihr schreibt eine Mail an podcast@ga.de.
Und das tut ihr auch sehr häufig, denn wir bekommen ja auf jeden Artikel immer sehr viele Reaktionen eigentlich.
Das stimmt und ich nutze jetzt mal hier die Gelegenheit, darauf einzugehen. Tatsächlich melden sich ja immer wieder Menschen bei mir, die selbst mal Patientin oder Patient bei Michael Winterhoff waren oder auch Eltern, deren Kind es war. Das ist auch diesmal wieder passiert, mehrfach. Und ich habe hier ja schon mal gesagt, dass ich immer noch darauf warte, dass irgendwann mal jemand kommt, die oder der dort war und etwas Positives schildert. weil die Verteidigung von Dr. Winterhoff oder die Medienanwälte haben ja immer gesagt, es gibt sehr, sehr viele unglaublich zufriedene ehemalige Patienten, die ihn sehr stärken. Ich habe aber noch keinen getroffen. Und jetzt ist es aber tatsächlich passiert, nach mehr als 4 Jahren, die ich mich mit diesem Fall befasse, dass sich jemand gemeldet hat und was Positives beschrieben hat. Und das möchte ich natürlich hier nicht verschweigen.
Na dann lass mal hören.
Ja, ich sage direkt dazu, ich kann natürlich nicht überprüfen, ob das, was die Person beschreibt, wirklich so passiert ist. Ich gebe also nur wieder, was sie selbst geschrieben hat. Das war ein Kommentar auf YouTube. Die Kommentierende schildert hier, dass sie mit ihrem Sohn 2016 bei Michael Winterhoff war und, Zitat, das, was er mir an die Hand gegeben hat, wie ich mich als Mutter zu verhalten habe und auch mein damaliger Mann, also als Vater, hatte an sich Hand und Fuß und war praktisch gesehen umsonst. Also letzteres würde ich anzweifeln, weil ich nehme schon an, dass sie da eine Rechnung bezahlen mussten oder die Krankenkasse. Aber ich glaube, ich weiß, was sie meint. Was er den Eltern an die Hand gab, war, jetzt wieder ein Zitat, dass beide Elternteile zur Ruhe kommen müssen, damit auch unser Sohn zur Ruhe kommt und wir gemeinsam als Familie nach einer Lösung suchen können. Die Mutter schildert, dass der Arzt, Zitat wieder, immer sehr zuvorkommend zu ihnen als Eltern war. Sie sagt jetzt leider nicht, wie er sich dem Kind gegenüber verhalten hat. Und sie stimmt seiner These der Symbiose, die wir hier ja auch schon besprochen haben, zum Teil zu, wie sie sagt. Für viele Mütter, schreibt sie, sei das Kind Partnerersatz. Also sie meint damit vor allem alleinerziehende Mütter und das sieht sie sehr kritisch.
Aber das sucht sich ja vermutlich keiner so aus.
Alleinerziehend zu sein, nee, sicher nicht. Ehrlich gesagt, für mich zahlt das so ein bisschen auf dieses konservative Narrativ ein, dass nur Mama, Papa, Kind eine glückliche Familie sein können, dass Trennungen und Scheidungen immer schlecht für die Kinder sind und schlimme Schäden hinterlassen und so weiter und so fort. Das würde jetzt zu weit führen. Das ist aber tatsächlich ein Narrativ, das mir auch in diesem Fall und in diesem Prozess immer wieder begegnet. Und da wird meiner Meinung nach manchmal was verknüpft, was nicht zwingend verknüpft gehört. Denn manches, was auch diese Mutter hier sagt, da würde ich natürlich sofort zustimmen. Zitat, was ich heute definitiv weiß, ist, Eltern brauchen Zeit für ihr Kind. Definitiv beide Elternteile, Ruhe und Struktur und ganz viel Liebe. Und ja, gut, da hat sie vollkommen recht. Vorausgesetzt, beide Elternteile, ob getrennt oder nicht, sind auch wirklich präsent, verfügbar und verlässlich und lieben das Kind auch wirklich.
Und was war jetzt der Grund, warum das Kind zu Michael Winterhoff gekommen ist?
Also was genau der Anlass für den Besuch in der Praxis war, das würde ich hier leider nicht geschildert, auch nicht wie alt das Kind damals war, nur dass die Mutter damals den Eindruck hatte, dass ihr Sohn, Zitat, nicht mehr in der Lage war, wirklich zuzuhören. Winterhoff verschrieb dem Jungen dann dieses Medikament, ich nehme an, damit meint sie Pipamperon, um das es ja hier geht, und dann wieder ein Zitat, damit er überhaupt wieder zuhören kann.
Und das hat dann geholfen, vermute ich mal.
Ja, das ist es. Nö. Also wie gesagt, die Infos sind ein bisschen bruchstückhaft. Das ist auch völlig normal und okay bei einem Kommentar. Ich bin trotzdem sehr dankbar für diesen Kommentar. Aber es wird jetzt nicht deutlich, wie lange der Sohn das Medikament genommen hat, ob es irgendeinen positiven Effekt hatte. Die Eltern haben es irgendwann abgesetzt, schreibt sie. Und die Behandlung bei Winterhoff ging auch nicht weiter, weil sie weggezogen sind. Was ich aber jetzt wirklich interessant finde, nun berichtet die Mutter, dass später bei ihrem Sohn ADHS diagnostiziert wurde und, Zitat, das wurde damals, also bei Winterhoff, nicht diagnostiziert. Sie vermutet jetzt, dass sie dafür länger bei Michael Winterhoff hätten sein müssen. Und an dieser Stelle kann man jetzt wirklich ganz klar sagen, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich meine jetzt nicht, dass nicht stimmt, was die Mutter sagt, sondern dass diese Behandlung, wenn es so war, wie sie es hier schildert, nicht so gelaufen sein kann, wie sie laufen sollte. Denn die waren ja offenbar lange genug da, um Pipamperon zu bekommen. Und es gibt ja sehr klare und deutliche Leitlinien in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir gehen darauf an anderer Stelle hier nochmal genauer ein. Wenn ein Arzt auf jeden Fall offenbar, aus welchen Gründen auch immer, zumindest keine vernünftige Diagnostik durchführt, aber trotzdem ein starkes Psychopharmakon verschreibt, da läuft irgendwas nicht richtig. Wie gesagt, das bezieht sich jetzt nur auf die Schilderung dieser Mutter, die ich nicht nachprüfen kann. Jetzt kommt hier aber noch dazu, dass dieses Kind dann offenbar ADHS hat, wie sich später herausstellt. Und für die Behandlung einer ADHS gibt es ja ebenfalls sehr klare Leitlinien. Ganz konkret gesagt, es hätte hier also durchaus möglich und vermutlich auch richtig sein können, diesem Kind ein Medikament zu verschreiben. Nur eben nicht das Medikament, das es offenbar bekommen hat, sondern ja, Methylphenidat als erste Wahl.
Das ist aber was wir nicht zum ersten Mal hören, oder?
Nee, das ist wirklich immer wieder während des Prozesses zur Sprache gekommen, dass, so sieht es die Staatsanwaltschaft laut Anklage, die Behandlungen bei Michael Winterhoff nach einem immer gleichen oder zumindest sehr, sehr ähnlichen Schema abliefen, das vom normalen Standard der Kinder- und Jugendpsychiatrie stark abzuweichen scheint. Also de facto sehr kurze, oberflächliche Gespräche mit den Kindern werden geschildert oder den Eltern und Sorgeberechtigten wird dann erklärt, dass ihr Kind sie dominiert, dass sie in einer Symbiose leben. Dann wird gesagt, das Kind wird, wenn es so weitergeht, wenn man nicht gegensteuert, auf der Straße oder im Knast landen. Dann wird Pipamperon verschrieben, ja, und die Eltern sollen im Wald spazieren gehen. Das wäre so in aller Kürze und vielleicht ein ganz kleines bisschen polemisch die Zusammenfassung, wie es geschildert wird. Ob es dann wirklich so abgelaufen ist, kann ich nicht prüfen. Gerade bei Kindern, bei denen dann aber anderswo ADHS festgestellt wurde, wurde offenbar in mehreren Fällen, die auch hier vor Gericht zur Sprache kamen, nicht, wie die Leitlinien es vorsehen, zunächst Methylphenidat, also Ritalin oder Medikinet verschrieben, sondern eben gleich Pipamperon. Hier ist nochmal ein kleiner Einschub ganz wichtig. Michael Winterhoff selbst betont, dass er sowohl die Diagnostik als auch die Verordnung von Pipamperon immer, Zitat, nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt hat, auch was die Aufklärung über das Medikament betrifft.
Okay, und jetzt nochmal fürs Protokoll. Das war also wirklich die einzige bisher positive Erfahrung mit Michael Winterhoff, die uns Eltern geschildert haben.
Ich habe zumindest keine andere bekommen, ja. Also ich bekomme immer mal wieder böse Zuschriften von Winterhoff-Fans, aber von Menschen, die tatsächlich mit ihm zu tun hatten als Patientin oder Patient oder Angehörige, da habe ich tatsächlich nur diese eine Rückmeldung dieser Art bekommen. Positives Feedback gab es aber ansonsten wieder einiges zum Podcast und da freue ich mich natürlich immer sehr, dass euch der Podcast so gut gefällt und dass euch dieses Thema, das ich für extrem wichtig halte, so sehr interessiert. Und natürlich freut es mich immer besonders, von mutmaßlichen Betroffenen zu hören, dass sie sich hier gehört fühlen und sich wiederfinden. Und das ist uns natürlich immer am wichtigsten, dass die mutmaßlichen Opfer hier im Mittelpunkt stehen, auch wenn es natürlich ein sehr prominenter und auf gewisse Art ja auch sehr schillernder, mutmaßlicher Täter ist, über den wir hier sprechen.
Ich fasse an dieser Stelle nochmal kurz zusammen, worum es hier genau geht. Wobei ich grundsätzlich sagen würde, wenn ihr jetzt hier neu einsteigt, hört euch auf jeden Fall die ersten 6 Folgen nochmal an. Also ganz kurz, angeklagt in dem Prozess, über den wir hier sprechen, ist Michael Winterhoff aus Bonn, ein Kinder- und Jugendpsychiater, der wie gesagt sehr bekannt ist im deutschsprachigen Raum. Vor allem wegen seiner Bücher, in denen er Eltern Erziehungstipps gibt, die verhindern sollen, dass ihre Kinder zu Tyrannen werden.
Ja genau, auf diese Tyrannenthese sind wir ja hier schon ausführlich eingegangen. Die ist wissenschaftlich natürlich nicht untermauert. Das gilt übrigens nach meiner Kenntnis für das meiste, was Michael Winterhoff so gesagt und geschrieben hat. Und das vor immens großem Publikum, nämlich in seinen Bestsellern, die du gerade erwähnt hast. Und natürlich auch im Fernsehen, wo er immer wieder in Talkshows zu Gast war oder auch bei Vorträgen vor großem Publikum. Jetzt sitzt er allerdings nicht mehr in Talkshows, sondern vor dem Landgericht Bonn.
Und das bereits seit dem 12. Februar, also seit fast einem Jahr, läuft der Prozess nun. Die Anklage wirft ihm gefährliche Körperverletzungen durch Beibringung von Gift vor, weil er Kindern und Jugendlichen ohne medizinische Notwendigkeit Pipamperon verschrieben haben soll. Das ist ein Neuroleptikum, das stark sedierend wirken kann. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst Anklage wegen 36 Fällen erhoben. Es wurde aber dann im Laufe des Prozesses ein Großteil der Fälle abgetrennt. Auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Jetzt geht es also nur noch um 10 Fälle von gefährlicher Körperverletzung. Und was wir auch immer wieder sagen hier an dieser Stelle, Michael Winterhoff bestreitet diese Vorwürfe und verteidigt sich gegen sie. Beziehungsweise er lässt sich verteidigen. Denn er selbst hat ja vor Gericht die ganze Zeit geschwiegen.
Richtig, bis zum 12. September, also wenn man das jetzt in Monaten sieht, genau 7 Monate lang von Prozessbeginn an gemessen. Und dann ist etwas passiert, mit dem wohl ja kaum jemand oder niemand mehr gerechnet hatte. Michael Winterhoff hat auf der Anklagebank an diesem Tag selbst das Wort ergriffen und eine sehr lange Erklärung verlesen.
Und die war ziemlich emotional, oder?
Ja, er hat hier wirklich sehr intensive Einblicke in sein Privatleben gewährt und im Grunde seinen gesamten Lebenslauf dargelegt. Ganz kurz nebenbei fand ich auch auffällig, dass er da sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass er mit seiner Ehefrau schon seit 1986 zusammen ist. Da kommen wir dann also auch nochmal auf dieses Narrativ, das ich eben erwähnt hatte, zu sprechen. Aber das ist wirklich nur nebenbei. Im Mittelpunkt seiner Erzählung, und das ist ein Motiv, das sich bei seiner Verteidigung ja von Anfang an so durchzieht, steht diese WDR-Doku von Nicole Rosenbach, durch die die Vorwürfe gegen ihn im August 2021 ja öffentlich geworden sind. Windhoff hat geschildert, dass das sein, Zitat, Leben völlig aus der Bahn geworfen habe. Er hätte sogar, und das wussten wir bis dahin nicht, die Polizei zu seinem Schutz hinzugezogen, weil seine Praxis belagert worden sei und es Drohungen gegen ihn gegeben habe.
Was ist denn da dran?
Das weiß ich nicht und ich vermag es auch nicht zu beurteilen. Ich bezweifle jedenfalls nicht, dass das sein Leben aus der Bahn geworfen hat. Das ist eine eindeutige Zäsur im Leben eines Mannes, der ja in der Fachwelt zwar schon immer sehr kritisch gesehen wurde, aber ansonsten ja von vielen sehr gefeiert wurde, hohes Ansehen genoss und natürlich auch einfach sehr viel Geld verdient hat mit seiner Arbeit. Und es war mindestens mal in Bonn, aber auch weit darüber hinaus ein sehr bekannter und angesehener Mann. Was ich allerdings ganz vorsichtig anzweifeln würde, das ist diese Schilderung ja, von fast tumultartigen Szenen vor der Praxis. Ich weiß es nicht, glaube aber ehrlich gesagt eher nicht, dass es uns als lokalem Medium hier entgangen wäre, wenn da jetzt wirklich massenweise Journalistinnen und Journalisten rumgelungert hätten, ständig Drohnen da über der Stadt gekreist hätten und so weiter. Trotzdem, und das ist ganz, ganz klar, es ist für mich absolut plausibel, dass das für Michael Winterhoff, für seine Mitarbeiterin in der Praxis und für seine Familie eine sehr unangenehme Zeit gewesen sein muss.
Du hast ja gerade gesagt, er hat sehr viel Geld verdient und er gilt in Bonner Kreisen, wenn man sich umhört, ja auch als sehr wohlhabend. Ist das denn mit dem Prozess alles dann weggebrochen?
Ja, also erstmal tatsächlich gilt er als sehr wohlhabend. Ob das aber stimmt, das wissen wir natürlich nicht. Das können wir nicht überprüfen und es ist auch nicht relevant für uns. Michael Winterhoff sagt dazu jetzt selbst in seiner Erklärung, dass nicht nur sein geregeltes Einkommen, sondern auch das seiner Frau, die ja als Heilpädagogin in seiner Praxis angestellt war, mit der Schließung dieser Praxis schlagartig weggefallen ist. Im Mai 2022 hätten die beiden dann die Praxisimmobilie verkauft, um die, Zitat, zivil-, äußerungs- und strafrechtlichen Rechtsanwälte finanzieren zu können. Also eigentlich zu einem recht frühen Zeitpunkt. Eine Anklage gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Und ja, tatsächlich verrät Winterhoff sogar sein aktuelles Einkommen. Das besteht, so sagt er, aus den Bezügen aus dem ärztlichen Versorgungswerk von rund 5.800 Euro. Also ich nehme an, das ist so ein Versorgungswerk, in das die Ärzte dann monatlich einzahlen und dadurch dann so eine Art Rente erhalten. Und aus Mieteinnahmen in Höhe von rund 1.200 Euro.
Gut, wenn ich das zusammenrechne, schnell im Kopf, dann sind das immer noch 7.000 Euro im Monat. Das ist vielleicht nicht so viel, wie es vorher war, aber ich glaube, im Verhältnis zu vielen anderen ist das doch noch viel Geld, oder?
Ja, ich gebe ehrlich zu, mich hat das einigermaßen fassungslos gemacht. Wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass das aus Sicht von Winterhoff und seiner Familie eine furchtbare Situation war und auch immer noch ist. Jetzt mal völlig unabhängig davon, wie das Ganze rechtlich zu bewerten ist und ob man vielleicht letztlich sagen muss, dass er sich selbst in diese Situation gebracht hat. Ich verstehe, dass es furchtbar ist und ich möchte ihm das nicht absprechen, aber dass man offenbar so weit von der Lebenswirklichkeit der meisten normalen, in Anführungsstrichen, Menschen entfernt sein kann, dass man allen Ernstes öffentlich beklagt, von gerade mal 7.000 Euro leben zu müssen, ja, dazu fällt mir ehrlich gesagt wenig ein. Er scheint sich auch kaum der Tatsache bewusst zu sein, wie privilegiert er ist, wenn er die Möglichkeit hat, eine Immobilie zu verkaufen, mit der er dann eine ganze Reihe von hochqualifizierten, sehr, sehr fähigen und sehr teuren Anwältinnen und Anwälten bezahlen kann. Also es drängt sich hier förmlich auf, daran zu erinnern, dass diese finanziellen Möglichkeiten den meisten derjenigen, um die es in diesem Gerichtsprozess geht, nicht mal ansatzweise zur Verfügung stehen.
Apropos die Opfer, was hat er denn eigentlich zu diesen mutmaßlichen Opfern gesagt?
Also ganz wichtig ist, das hast du ja gerade auch schon gesagt, Winterhoff bestreitet die Vorwürfe der Anklage weiterhin. Das heißt, dass er jetzt natürlich nicht hingegangen ist und gesagt hat, hier, ich bin schuldig im Sinne der Anklage her mit meiner Strafe. Er hat ganz zu Beginn gesagt, dass er nie die Absicht hatte oder auch nur in Kauf genommen hätte, seinen Patientinnen und Patienten durch seine Behandlung Schaden zuzufügen.
Ihr hört diesen Part übrigens von einem Kollegen von uns nachgesprochen zu Beginn dieser Episode.
Und dann sagt er, ganz im Gegenteil, habe er sich immer dafür eingesetzt, diesen Kindern, die häufig aus, Zitat, sehr schwierigen Verhältnissen kamen, eine gute Entwicklung zu ermöglichen.
Und dafür war dann Pipamperon das Mittel der Wahl?
Also Tatsächlich sagt er zumindest indirekt genau das, ja. Also er würde das sicherlich nicht so sagen. Das ist sehr, sehr viel differenzierter in seiner ausführlichen Erklärung. Er geht sehr ausführlich auf seine Diagnostik ein. Und er sagt hier unter anderem Folgendes. Ich zitiere da jetzt mal relativ lang, einen relativ langen Absatz. Anders als in der somatischen Medizin, in der es eindeutige, objektive Befunde, zum Beispiel Laborwerte oder Röntgenbilder gibt, basiert die Diagnostik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie weitestgehend auf subjektiven Informationen durch Beobachtungen, Gespräche und Fremdeinschätzungen, die je nach Setting zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Hinzu kommt, dass Symptome bei Kindern häufig verschiedenen ICD-10-Diagnosen zugeordnet werden können. Es ist daher sehr schwer zu entscheiden, was als Hauptdiagnose festgelegt wird.
Das hört sich jetzt für mich als Laien nicht ganz unlogisch an.
Nee, absolut. Das hört sich erstmal ganz logisch an. Und mein Gefühl ist ehrlich gesagt aus eigener Anschauung auch, dass die Psychiatrie und gerade die Kinder- und Jugendpsychiatrie für viele Menschen wie so ein Buch mit 7 Siegeln, ist das ein Sprichwort, ist. Man versteht das logischerweise, weil man eben Laie ist, alles nicht so richtig. Und eine psychische Erkrankung ist natürlich wirklich viel weniger greifbar als jetzt, sagen wir mal, ein gebrochenes Bein. Deshalb wird ja auch in unserer Gesellschaft überwiegend noch einigermaßen merkwürdig mit psychischen Erkrankungen umgegangen. Das ist eigentlich immer noch ein Tabuthema. Und vor allem wird da vieles in einen Topf geworfen, was überhaupt nicht zusammengehört. Da heißt es dann gerne in Polizeimeldungen, dass ein Verdächtiger psychisch krank oder auch psychisch auffällig ist. Als könnten quasi alle, die eine psychische Erkrankung haben, jederzeit durchknallen und irgendwelche Straftaten begehen. Und das ist natürlich kompletter Quatsch. Aber zurück zu Winterhoff. Ja, natürlich ist es richtig, dass Kinder- und Jugendpsychiatrie stärker mit Beobachtungen, Gesprächen und Einschätzungen aus verschiedenen Lebensbereichen arbeitet, als jetzt die somatische Medizin. Entwicklungsprozesse, unterschiedliche Lebensbedingungen und Kontexte und Überschneidungen zwischen Störungsbildern machen gerade bei Kindern die Diagnostik sehr anspruchsvoll.
Das klingt jetzt, als käme da noch ein Aber.
Das stimmt, aber diese Beschreibung greift meiner Meinung nach zu kurz und die führt leicht zu einem verzerrten Bild, gerade wenn man eben die Psychiatrie mit einer gewissen Skepsis und ohne Fachwissen betrachtet. Denn diese Beschreibung lässt einen sehr wichtigen Punkt außen vor. Die Diagnostik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die ist keineswegs ein unstrukturiertes oder total subjektives Verfahren. Im Gegenteil, die ist hochstandardisiert und in Leitlinien ganz detailliert beschrieben. Für nahezu jedes relevante Störungsbild gibt es klare, auch evidenzbasierte Vorgaben, wie eine Diagnostik abzulaufen hat. Und dazu gehören Anamnese, standardisierte Fragebögen, Tests, psychologische Untersuchungen, Verhaltensbeobachtungen, körpermedizinische Ausschlussdiagnostik und, wenn es notwendig ist, auch bildgebende Verfahren oder EKG, EEG und so weiter.
Und wissen wir, ob das bei oder von Michael Winterhoff auch gemacht wurde?
Also ganz ehrliche Antwort, ich weiß es wirklich nicht. Auch nach fast einem Jahr Prozess ist für mich nicht deutlich geworden, wie jetzt wirklich die Diagnosestellung bei ihm ablief. Die Anklage und viele der früheren Patientinnen und Patienten und deren Sorgeberechtigte sagen, eine richtige Diagnostik gab es nach unserem Eindruck nicht. Es gab mal IQ-Tests, mal nicht, mal wurden die dann immer wieder wiederholt, mal nicht. Es gab Maltherapie, also Kunsttherapie mit Heilpädagogin, wogegen überhaupt nichts einzuwenden ist. Und es gab auch ICD-10-Diagnosen, die der Krankenkasse gemeldet wurden. Allein, es wurde nachweislich, wie eben schon angesprochen, bei etwa ADHS, wo es klare Leitlinien gibt, eben nicht oder nicht als erstes das in Anführungsstrichen richtige Medikament verschrieben. Und wir wissen auch, und das ist auch im Prozess zur Sprache gekommen, dass diese ICD-10-Diagnosen, die auf den Verordnungen standen, dann nicht immer das waren, was auch den Eltern mitgeteilt wurde. Zumindest geht das aus deren Schilderung so hervor. Also, es ist alles weiterhin für mich zumindest sehr rätselhaft und verschwommen, leider.
Also, ich versuche mal zusammenzufassen. Subjektive Informationen spielen also eine wichtige Rolle, aber sie werden nicht zufällig erhoben.
Nee, genau. Also die werden strukturiert gesammelt, mit Tests und normierten Verfahren ergänzt und dann ausgewertet. Und das Ergebnis, was da rauskommt, das ist nicht irgendein Bauchgefühl, sondern das ist das Ergebnis eines diagnostischen Prozesses und der ist wissenschaftlich fundiert, methodisch ganz klar geregelt und klinisch auch meist sehr präzise. Was auch oft übersehen wird, neuropsychologische Tests liefern sehr wohl quantitative normierte Ergebnisse, die weit über jetzt reine Beobachtungen hinausgehen und viele psychische Störungen, zum Beispiel ADHS, Autismus, auch Depressionen, die sind heute sehr gut erforscht und Es gibt da sogar in bildgebenden Verfahren typische neurobiologische Muster. Also jetzt ganz einfach gesagt, ein ADHS-Gehirn sieht anders aus als ein neurotypisches Gehirn. Und um das abzuschließen, Subjektivität, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der Psychiatrie. Auch in der somatischen Medizin basieren ja Diagnosen oft auf subjektiven Angaben. Zum Beispiel Schmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Kopfschmerzen, für die es oft eben keine wirklich objektiven Messwerte gibt.
Das heißt, Kinderpsychiatrie ist komplex, aber sicher nicht beliebig. Was hat denn Michael Winterhoff zu dem Medikament gesagt, um das sich die ganze Anklage dreht, nämlich Pipamperon?
Er ist auch auf Pipamperon sehr, sehr ausführlich eingegangen. Das lässt sich aber recht schnell zusammenfassen. Also er hat damit nach eigener Aussage gute Erfahrungen gemacht und ist deshalb immer wieder verordnet. Wie er sagt, standen bei den betroffenen Kindern, Zitat, meist massive Impulsdurchbrüche in Form von verbalen oder körperlichen Aggressionen im Fokus.
Und das würde eine Verordnung rechtfertigen?
Jein, würde ich sagen. Ohne das jetzt natürlich jetzt ärztlich beurteilen zu können, aber das, was eben die Gutachter im Prozess sagen, ist durchweg, dass Pipamperon gegeben werden kann bei massiver motorischer Unruhe, insbesondere natürlich, wenn durch diese Unruhe und auch körperliche Aggressionen das Umfeld gefährdet wird. Eigentlich ist das aber als Notfallmedikament gedacht, also für Akutsituationen, die man so entschärfen kann. Es ist vor allem praktisch eingesetzt bei sehr, sehr stark autistischen Kindern. Und hier wurde es, das ist ja unstrittig, also es geht darum, ob das strafbar ist oder nicht, teilweise über Jahre hinweg Kindern gegeben, die meines Wissens alle nicht autistisch sind. Winterhoff betont, dass er Pipamperon nicht sofort verschrieben hat, sondern sich erst über einen gewissen Zeitraum einen Eindruck von der Situation verschafft hat. Das wurde von mehreren mutmaßlichen Geschädigten und auch anderen Zeuginnen und Zeugen zumindest anders geschildert, nämlich, dass es gleich beim ersten Termin ein Rezept für Pipamperon gegeben haben soll. Und Michael Winterhoff sagt, dass es in jedem einzelnen Fall eine Indikation für das Medikament gab, dass es den Kindern geholfen habe, überhaupt erreichbar zu sein für therapeutische und pädagogische Maßnahmen.
Es gab aber offensichtlich sehr viele Einzelfälle.
Ja, nochmal zur Erinnerung, hier vor Gericht geht es ja jetzt um 10 Kinder und Jugendliche, die das Medikament genommen haben. Die ursprüngliche Anklage umfasste 36 Fälle. Aber insgesamt haben die Ermittlungen damals rund 900 Verdachtsfälle ausgemacht und das bei insgesamt etwa 3000 Akten, die sichergestellt werden konnten, also einen knappen Drittel. Das zeigt also die Dimension des Ganzen. Ob Michael Winterhoff damit aber Straftaten begangen hat, das muss jetzt natürlich das Gericht entscheiden.
Ja, dann kommen wir doch da mal wieder zurück zu dem Prozess. Was ist denn da eigentlich passiert seit unserer letzten Aufnahme? Es gab ja noch diverse Beschwerden und Anträge, die noch offen waren.
Ja, das können wir eigentlich kurz abhandeln. Das Landgericht Bonn hat die weiteren Befangenheitsanträge gegen die 7. Große Strafkammer abgelehnt und das Oberlandesgericht Köln hat die Beschwerde gegen die Abtrennung der 26 Fälle als unzulässig verworfen.
Es ging also alles weiter wie bisher.
Ja, in jeder Hinsicht kann man sagen, denn die Kritik an der Strafkammer um die Vorsitzende Richterin Isabel Köhne, die hat seitdem nicht nachgelassen oder sogar noch zugenommen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich extrem ungünstig. Denn jetzt mal unabhängig davon, was jetzt an dieser Kritik wirklich dran ist, ob da wirklich was Wahres dran ist, da verfestigt sich so oder so nach außen hin immer mehr der Eindruck, dieses Gericht arbeite nicht ordentlich, sei vielleicht gar nicht so sehr an der Wahrheitsfindung interessiert oder es könnte dieses Verfahren vielleicht nicht so ernst nehmen, wie es angemessen wäre. Das zumindest ist der Eindruck, den einige der mutmaßlichen Betroffenen bzw. deren Angehörige haben und mir auch geschildert haben.
Ein Beispiel dafür habt ihr im Einstieg in diese Episode gehört. Der Ausschnitt stammt aus einem Gespräch, das ich mit der Mutter einer mutmaßlich Betroffenen geführt habe, deren Fall vom Verfahren abgetrennt wurde.
Also, worum geht's konkret? Unter anderem ging es in den vergangenen Monaten um ein Telefonat, das Richterin Köhne am 12. September mit einer Apothekerin führte, deren Ladung als Zeugin eine Nebenklageanwältin beantragt hatte. Und jetzt diese Apothekerin sollte geladen werden, um Aussagen zu machen über offenbar massenhafte Pipamperon-Bestellungen über Rezepte aus der Praxis Winterhoff in ihrer Apotheke.
Was war denn das für ein Gespräch und warum gab es Kritik daran?
Die Richterin hat etwa 20 Minuten mit der Apothekerin telefoniert. Was genau besprochen wurde, wurde nicht ersichtlich, aber 20 Minuten ist ja schon eine relativ lange Zeit. mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage, also die Anwälte, die die mutmaßlichen Opfer vertreten, werten jedenfalls dieses Telefonat als Verstoß gegen die Strafprozessordnung.
Ja, ist sowas denn überhaupt üblich?
Ja, also ich habe nochmal mit dem früheren Vorsitzenden Richter des Landgerichts Bonn, Klaus Haller, gesprochen. Und der sagt, klar können solche Telefonate vorkommen, aber die sollen eben nur sehr kurz und sehr informell sein. Also um eben ganz kurz nur Dinge abzuklären und nicht irgendwie da tatsächlich schon eine Befragung durchzuführen. Und alle Verfahrensbeteiligten müssen danach informiert werden. Und genau das ist hier fraglich. Die Richterin hat das Telefonat nämlich zunächst in der Hauptverhandlung nicht erwähnt und erst dann davon berichtet, als es darüber wiederum dann mediale Berichterstattung schon gegeben hatte.
Und wie ist das Gericht dann damit umgegangen?
Ja, interessanterweise wollte die Kammer die Apothekerin dann gar nicht als Zeugin laden. Gleichzeitig sagte die Vorsitzende, man müsse ja über diesen Beweisantrag auch gar nicht mehr entscheiden, weil die Anwältin, die ihn gestellt hatte, durch die Abtrennung aus dem Verfahren ausgeschieden ist. Also alles etwas merkwürdig. Aus Sicht der Nebenklage ist das jedenfalls so nicht richtig, denn dieser Antrag, der bezieht sich auf das gesamte Verfahren und nicht nur auf den Fall, den diese Anwältin da vertreten hat.
Das klingt irgendwie seltsam und auch nach wirklich erheblichen Konflikten im Gerichtssaal.
Ja, absolut. Es kam ja dann auch zu einem erneuten Befangenheitsantrag gegen die Kammer, der, wie eben erwähnt, inzwischen wieder vom Tisch ist. Die Winterhoff-Verteidigung, also namentlich seine Rechtsanwältin Kerstin Stirner, hat dann sogar gefordert, das gesamte Verfahren einzustellen. Sie wirft der Staatsanwaltschaft, das haben wir ja schon mal besprochen, einen eklatanten Machtmissbrauch vor. Aber sie übt auch Kritik an der Kammer und wirft ihr wiederum vor, unzulässig eigene Ermittlungen vorzunehmen, um diese Versäumnisse, die sie da sieht, der Staatsanwaltschaft auszugleichen sozusagen.
Also Nebenklage und Verteidigung sind sich einig, obwohl sie eigentlich gegenläufige Interessen haben?
Ja, also das ist echt bemerkenswert und war so auch nicht zu erahnen. Jetzt muss man sagen, die haben natürlich nicht dieselbe Meinung, aber die sind sich einig darin, dass sie wirklich scharfe Kritik an der Kammer üben. Und besonders deutlich gezeigt hat sich diese einhellige Kritik an der Arbeit des Gerichts im November. Da ging es dann, und das ist ein Punkt, der meines Wissens nach wie vor nicht endgültig geklärt ist, im Kern ging es um den gerichtlich bestellten Sachverständigen. Das ist Professor Stefan Bender. Das ist ein sehr renommierter Kinder- und Jugendpsychiater aus Köln. Und fachlich gibt es an ihm überhaupt keinen Zweifel. Die Kritik richtet sich also nicht gegen seine Expertise, sondern gegen die Art und Weise, wie er in das Verfahren eingebunden wurde.
Was genau wird denn da beanstandet?
Ja, die Nebenklage sagt erneut, das Gericht verstößt hier gegen die Strafprozessordnung. Bender hätte das Gutachten persönlich erstatten müssen und stattdessen war der an vielen Verhandlungstagen gar nicht da im Gerichtssaal. Genau genommen, er war an 11 von über 50 Tagen da und hat stattdessen dann Kolleginnen und Kollegen aus seinem Team geschickt. Die haben dann wiederum einzelne Fälle untersucht und ihre eigenen Einschätzungen abgegeben und an Bender berichtet.
Das klingt jetzt für mich auch eigentlich plausibel. Ich meine, wenn er 50 Tage vor Gericht sitzt, dann bleibt nicht mehr viel Zeit zum Arbeiten vermutlich. Darf man das denn nicht, das aufteilen?
Ja, auf den Standpunkt zumindest stellt sich die Nebenklage und beruft sich dabei auf höchstrichterliche Rechtsprechung. Ein Sachverständiger darf wesentliche Teile eines Gutachtens nicht einfach so delegieren. Die Nebenklage sieht darin einen klaren Verstoß gegen das sogenannte Delegationsverbot. Und trotzdem hat das Gericht diese Vorgehensweise nicht nur zugelassen, sondern ausdrücklich erlaubt.
Und wie haben Sie das begründet?
Ja, die Richterin sagte, eine Assistenzärztin aus Benders Team sei dadurch, dass sie als Richterin sie im Prozess belehrt hatte, gleichsam als Sachverständige bestellt worden. Die Nebenklage wiederum hält das für völlig unzulässig, die Bestellung eines Sachverständigen. Die müsse formal erfolgen und eine bloße Belehrung durch die Richterin, die reiche dafür nicht aus.
Und die Verteidigung, warum ist die da auch aufgesprungen?
Ja, da ging es genau genommen um was anderes, nämlich um einen Fragenkatalog. Die Richterin hatte dem Sachverständigen, Professor Bender, vorab Fragen zugeschickt, damit er sich auf seine Befragung vorbereiten konnte. Das Problem war, weder die Nebenklage noch die Verteidigung hatten Fragen beigesteuert, nur die Staatsanwaltschaft und eben die Kammer selbst. Und einige dieser Fragen sollen sogar suggestiv gewesen sein.
Heißt eine Beeinflussung des Gutachters?
Ja, genau, das ist der Vorwurf. Die Verteidigerin Kerstin Stirner hat sehr deutlich gesagt, das widerspricht der Strafprozessordnung. Das ist also ein Vorwurf, der sich so durchzieht. Und ausgerechnet die Nebenklage hat da einhellig und zustimmend genickt. Ja, das sagt viel über die Lage im Gerichtssaal aus, denke ich.
Und wie hat die Richterin darauf reagiert?
Also Ich kann nur meinen Eindruck schildern. Mir kommt sie grundsätzlich sehr unbeeindruckt vor. Sie nimmt das dann immer zur Kenntnis und fährt dann mit der Verhandlung sofort wie geplant. Also insgesamt zeigt sich, die Prozessführung sorgt immer wieder für Kritik und für Streit. Und das, während es ja eigentlich um etwas ganz anderes gehen sollte in diesem Verfahren.
Genau, also das Ganze klingt nach vielen Nebenkriegsschauplätzen, aber gar nicht so sehr um das eigentliche Verfahren.
Ja, ich finde auch, also ich würde meinen, dass es in diesem Prozess im Wesentlichen darum geht, ob hier tatsächlich durch den Angeklagten Straftaten begangen wurden oder eben nicht. Und stattdessen geht es von Anfang an immer wieder vor allem um die mediale Berichterstattung über Michael Winterhoff. Besonders im Fokus stand diese WDR-Reportage, warum Kinder keine Tyrannen sind, von Nicole Rosenbach. Und Nicole ist dann tatsächlich sogar als Zeugin vor Gericht befragt worden. Und zuletzt hat die Verteidigung dann sogar den Antrag gestellt, noch weitere Journalistinnen und Journalisten vorzuladen, unter anderem mich. Ich habe aber bisher keine Vorladung erhalten.
Und wie hast du das gefunden? Also was hat das mit dir gemacht?
Also ich muss dazu sagen, dass ich an dem Prozesstag, an dem dieser Antrag gestellt wurde, nicht im Gerichtssaal war. Das heißt, ich habe das dann nur vom Hörensagen zugetragen bekommen sozusagen. Und ja, was hat das mit mir gemacht? Es hat mich erstmal irgendwas zwischen irritiert und amüsiert, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht wüsste, was ich als Zeugin zum Fortkommen dieses Prozesses beitragen sollte als Journalistin.
Das Thema ist aber zwischenzeitlich vom Tisch, oder?
Ich habe nicht gehört, dass dieser Antrag, dass diesem Antrag stattgegeben wurde, aber auch nicht, dass er negativ beschieden wurde.
Aber eine Einladung hast du auch noch keine bekommen?
Nein, keine Vorladung angekommen.
Okay, kommen wir nochmal zurück. Also insgesamt dieses Thema mit der medialen Berichterstattung, das klingt irgendwie nach einer Strategie der Verteidigung, die Kritiker in Frage stellen.
Ja, und das ist aus Sicht der Verteidigung ja auch nachvollziehbar. Also die versuchen, die Glaubwürdigkeit derjenigen zu erschüttern, die die Vorwürfe öffentlich gemacht haben und die weiter darüber berichten. Und sie erzeugen so ein bisschen das Bild, dass Michael Winterhoff von der Presse, also von uns, vorverurteilt und an den Pranger gestellt wird. Der Höhepunkt war für mich allerdings, also bis dahin kann ich das alles nachvollziehen, aber der Höhepunkt war, dass die Verteidigung gerne wollte, dass im Prozess über zwei Fernsehfilme gesprochen wird, die offenbar an den Fall Winterhoff angelehnt sind.
Fernsehfilme, ja. Wo sonst dann steht, alle Personen mit Ähnlichkeit, genau. Und so. Ja, ja.
Jede Ähnlichkeit ist reiner Zufall oder so.
Das hört sich irgendwie skurril an.
Ich finde es total skurril und es irritiert mich deshalb umso mehr, dass die Vorsitzende Richterin auf sowas nach meinem Eindruck immer wieder anspringt. Also sie hat mich jetzt nicht als Zeugin geladen und ich glaube auch nicht, dass über diese Fernsehfilme gesprochen wird. Aber was sie macht, ist, dass sie immer wieder Zeuginnen und Zeugen sehr, sehr ausführlich zur Berichterstattung über den Fall ausfragt, statt wirklich nur über das zu sprechen, worum es ja nach meinem Dafürhalten in Wahrheit geht. In einem Nebensatz hat sie tatsächlich diese WDR-Doku sogar mal als, Zitat, Grund, warum wir hier sitzen, bezeichnet. Also da war ich persönlich dabei. Und ich weiß gar nicht, ob ihr selbst das bewusst war. Vielleicht noch ein persönliches Wort dazu. Ich verstehe, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, dass es sehr, sehr unangenehm für Michael Winterhoff sein muss, dass er jetzt auf diese Weise im Rampenlicht steht und nicht wie früher als ja, bejubelter Experte. Mein Job ist es aber nun mal, über dieses sehr, sehr wichtige und möglicherweise auch sehr weitreichende Verfahren zu berichten. Und diesen Job mache ich sehr gewissenhaft nach allen Regeln der Verdachtsberichterstattung, die ja gelten. Und der Job des Gerichts ist es wiederum, über Schuld und Unschuld des Angeklagten zu entscheiden.
Genau. Und wann wird das Gericht das denn tun?
Einen feststehenden Termin gibt es dafür nicht. Es gibt aber eine Vermutung, also für den 28. Januar, das ist, wenn alles gut geht, der Tag, an dem dieser Podcast erscheint, ist ein weiterer Verhandlungstag angesetzt, außerdem für den 11. und den 18. Februar. Es wird vermutet, dass an diesen Tagen die Plädoyers gehalten werden könnten und dann wird, Stand jetzt, für den 27. Februar eine Urteilsverkündung erwartet.
Was glaubst du denn, wie das Ganze ausgeht?
Also ich werde darüber hier auf keinen Fall spekulieren. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich bin keine Juristin, keine Verfahrensbeteiligte. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Vorsitzende Richterin Isabel Köhne im Prozess darauf hingewiesen hat, dass grundsätzlich eine Verurteilung des Angeklagten wegen fahrlässiger Körperverletzung beziehungsweise, wenn ein Verbotsirrtum vorliege, wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Betracht komme.
Angeklagt ist aber ja wegen gefährlicher Körperverletzung. Ja. Was heißt das denn jetzt?
Okay, also dazu muss ich kurz ausholen. Die Bonner Staatsanwaltschaft als Anklagebehörde, die geht davon aus, dass Winterhoff Pipamperon verschrieb, obwohl es dafür aus ihrer Sicht keine medizinische Indikation gab und keine ausreichende Aufklärung und Einwilligung der Betroffenen. Medikamente wie Psychopharmaka gelten juristisch als gesundheitsschädliche Stoffe. Und wenn man die unsachgemäß verabreicht, kann das den Tatbestand des Paragraphen 224 Absatz 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch, das ist Beibringen von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, erfüllen. Die Aussage der Richterin war ein sogenannter richterlicher Hinweis nach Paragraph 265 Strafprozessordnung. Und diesen Hinweis, den muss es geben, wenn sich im Verlauf der Verhandlung die rechtliche Bewertung gegenüber der Anklage ändern könnte. Also das Gericht muss dann alle Beteiligten informieren, damit sich insbesondere natürlich der Angeklagte angemessen verteidigen kann und damit niemand von einer späteren Entscheidung überrascht wird. Und gleichzeitig stellte Richterin Köhne übrigens auch klar, dass eine Einstellung des Verfahrens, wie ja von der Verteidigung gefordert, nicht in Frage kommt.
Jetzt sind wir ja sehr juristisch unterwegs, ja. Und Verbotsirrtum, das klingt für mich auch nach Juristendeutsch. Was ist denn damit gemeint?
Also ein Verbotsirrtum liegt vor, wenn jemand zwar weiß, was er tut, aber glaubt, dass sein Verhalten rechtlich erlaubt ist. Also juristisch formuliert, der Täter handelt vorsätzlich, aber in dem irrigen Glauben, rechtmäßig zu handeln. Im Fall Winterhoff könnte das bedeuten, dass der seine Behandlungsweise für medizinisch vertretbar hielt.
Aber müsste er als Arzt denn nicht wissen, was rechtlich erlaubt ist?
Es ist ja hier besonders kompliziert, weil es ja bei Pipamperon, wie er es verschrieben hat, nicht nur um eine normale Verordnung ging, sondern in vielen Teilen auch um eine Off-Label-Verordnung. Das heißt, eine außerhalb des üblichen Standards. Und deshalb glaube ich, dass diese Frage sehr, sehr schwer zu beantworten ist und letzten Endes dann nur juristisch geklärt werden kann.
Okay, also verstehe ich, weil ich hätte jetzt halt gedacht, wenn er weiß, was er behandeln will, dass er auch weiß, was er in diesem Rahmen dann an Medikamenten verordnen kann.
Sollte man annehmen, ja.
Und ist die Richterin auf konkrete Fälle eingegangen in ihrem Hinweis?
Ja, sie hat erläutert, dass in einem Fall eine fahrlässige Körperverletzung vorliegen könnte. Da hat eine Mutter die Dosierung eigenmächtig geändert, also die hat dem Kind einfach mehr gegeben. Und in zwei weiteren Fällen könnten durch zwischenzeitliche Unterbrechungen der Behandlung, also da haben die Kinder einige Zeit zwischendurch kein Pipamperon genommen und dann wieder angefangen, da könnten dadurch jeweils zwei getrennte Taten im Raum stehen. Und da, wo kein körperlicher Schaden nachweisbar sei, da komme eine Verurteilung wegen versuchter Körperverletzung nach Paragraph 223 Strafgesetzbuch in Betracht.
Und da wäre die Strafe dann milder als bei einer gefährlichen Körperverletzung?
Ja, die Unterschiede sind sogar erheblich. Also bei einer gefährlichen Körperverletzung drohen 6 Monate bis 10 Jahre Freiheitsstrafe und die gilt als Verbrechen. Die fahrlässige Körperverletzung zieht in den meisten Fällen nur eine Geldstrafe nach sich. In schweren Fällen kann eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren verhängt werden. Und auch der Versuch einer Körperverletzung ist strafbar. Hier richtet sich das Strafmaß nach dem entsprechenden Paragraphen des Strafgesetzbuches und es kann von Geldstrafe bis zu 5 Jahren Haft reichen.
Und am 27. Februar könnten wir dann mehr als ein Jahr nach dem Prozessbeginn dann erfahren, wie es denn ausgeht, dieses Mammutverfahren.
Genau, also wie es vorerst ausgeht, sage ich mal. Denn zum einen kann es ja Revisionsanträge geben und dadurch mögliche weitere Instanzen, durch die dieser Fall gehen könnte. Und wir dürfen natürlich nie vergessen, es gibt ja noch diese 26 Fälle, die vom laufenden Verfahren abgetrennt wurden. Und was mit denen ist, ja, das kann momentan niemand so genau beantworten.
Sprich, das Thema wird uns noch länger beschäftigen.
So oder so, ja. Denn wie ich eben schon gesagt habe, das ist ja ein Fall, der ganz unabhängig von der Person Michael Winterhoff eine riesige Bedeutung für die Jugendhilfe hat. Da steht über allem die Frage, wie es hier weitergehen soll. Denn es sollte sich niemand der Illusion hingeben, dass in diesem Bereich jetzt plötzlich alles in Ordnung ist oder dass Michael Winterhoff hier das einzige Problem in Anführungsstrichen war. Also, wir gucken da weiter genau hin und wir recherchieren natürlich auch im Hintergrund durchgehend weiter.
Und wir nehmen natürlich eine neue Podcast-Folge auf, wenn denn ein Urteil gefallen ist.
Ja, genau, das machen wir. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder zuhört, danken euch fürs Zuhören heute und freuen uns auf euer Feedback zu dieser Episode. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Medizin macht Moral. Der Fall Winterhoff ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Idee und Redaktion Anna-Maria Bekes. Moderation Anna-Maria Bekes und Sabrina Bauer. Produktionsleitung Andreas Deik. Mitarbeit Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.